Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. WikiLeaks-Chef Julian Assange ist in London verhaftet worden, aber die Enthüllungsorganisation wird wohl weiter leaken. Schweizer Jugendliche lesen etwas besser, aber es bleibe noch viel zu tun, sagt Isabelle Chassot, Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz, zu den Ergebnissen der neuesten PISA-Studie. Weiter dann, Barack Obama macht Steuergeschenke an die Reichsten, er lehnt sich damit stark nach rechts und riskiert im eigenen Lager die Bodenhaftung zu verlieren. Gut, haben wir darüber geredet, aber das nächste Mal müssen Nägel mit Köpfen her. Eine Bilanz über die Atomgespräche mit Iran. Und dann die Begegnung mit einem Solarunternehmer in der unendlichen Weite der Prärie von Süd-Dakota. Henry Red Cloud, ein Klimapionier. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Eva Gammeter, sie hat den Nachrichtenüberblick.
WikiLeaks-Chef Julian Assange bleibt vorläufig in London in Untersuchungshaft. Ein Richter hat entschieden, dass der 39-Jährige bis zur nächsten Anhörung Mitte Dezember nicht auf Kaution freikommt. Assange war am Vormittag aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen worden, nachdem er sich der britischen Polizei gestellt hatte. Ihm werden in Schweden sexuelle Vergehen zur Last gelegt. Assange weist die Vorwürfe zurück. Die Jugendlichen in der Schweiz lesen heute im Schnitt besser als vor 9 Jahren. Das ist ein Ergebnis der neuesten PISA-Studie. Vor allem könnten auch Jugendliche mit ausländischen Wurzeln heute besser lesen, hält die Studie fest. Die Schweiz liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der 65 Länder, die sich an der PISA-Studie beteiligt haben. Der Nationalrat will in der laufenden Session nicht über einen Kredit für den Internationalen Währungsfonds IWF debattieren. Er hat es abgelehnt, einen Kredit von 10 Milliarden Dollar auf die Traktandenliste zu nehmen. Der Bundesrat wollte diesen Kredit noch vor Ende Jahr behandeln. Er ist der Meinung, dass das Geschäft wegen der Krise im Euroraum zügig behandelt werden müsse. Eine Mehrheit aus SVP und Linken fand, ein solches Geschäft bedürfe einer seriösen Behandlung. Der Nationalrat will ferner den Ausstoß von CO2 bei neuen Autos senken, und zwar von heute rund 170 Gramm pro Kilometer auf durchschnittlich 130 Gramm bis in 5 Jahren. Die Senkung ist Teil des Gegenvorschlags zur sogenannten Offroader-Initiative der Grünen. Diese verlangt unter anderem, dass Autos mit hohem CO2-Ausstoß verboten werden. Der Gotthard-Straßentunnel ist heute 30-jährig. In etwa 15 Jahren muss er voraussichtlich umfassend saniert werden. Die Urner Kantonsregierung schlägt nun etwas anderes vor. Auf eine Sanierung solle man verzichten und dafür bald eine neue Röhre bauen. Eine Sanierung hieße, dass der Tunnel während etwa 3 Jahren ganz oder teilweise gesperrt werden müsse. Das sei inakzeptabel, so die Urner Regierung. Ab dem Fahrplanwechsel vom Sonntag hätte auf der Strecke Basel-Luzern-Mailand-Venedig ein neuer Cisalpino-Zug eingesetzt werden sollen, mit Neigetechnik, die Reisezeit spart. Fürs Erste wird der Zug allerdings ohne diese Neigetechnik fahren müssen. Das Bundesamt für Verkehr hat die entsprechende Zulassung nicht erteilt. Ein Sprecher des Bundesamts sagte, es müsse erst noch der Nachweis erbracht werden, dass der neue Zug auf der heiklen Gotthardstrecke wegen der Fliehkraft nicht aus den Schienen gehoben werde. Das Bündner Kantonsparlament hat einen Kredit von knapp 7 Millionen Franken für das umstrittene Sägewerk in Domat-Ems knapp abgelehnt. Die Besitzer des Sägewerks hatten vor der Abstimmung gesagt, wenn der Kredit abgelehnt werde, müsse das Werk schließen. Damit würden 130 Angestellte ihre Arbeit verlieren. Einige Opfer des Milliardenbetrügers Bernard Madoff erhalten möglicherweise eine Entschädigung. Es geht um Kunden der Genfer Vermögensverwalterin Union Bancaire Privée. Diese will bis zu 500 Millionen Dollar an Entschädigungen zahlen, wie der Beauftragte der Betrugsopfer bekannt gab. Die Union Bancaire Privée hatte bereits letztes Jahr einem Teil ihrer Kunden eine Entschädigung angeboten für die Verluste im Fall Madoff. In der EU sollen die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln künftig klar gekennzeichnet werden. Darauf haben sich die zuständigen Minister in Brüssel geeinigt. So soll beispielsweise auf Verpackungen der Gehalt an Zucker, Fett, Salz und Kalorien klar ersichtlich sein. Für die Schrift gilt eine Mindestgröße. Auf allergieauslösende Stoffe wie Nüsse, Gluten und Fisch muss speziell hingewiesen werden. Die Regeln müssen noch vom Europaparlament genehmigt werden. Eine japanische Raumsonde hat nach mehr als 6 Monaten die Venus erreicht und wird nun in deren Umlaufbahn gebracht. Die Sonde, die am 20. Mai gestartet war, soll die Vulkanaktivitäten auf der Venus untersuchen und sie soll Daten über die von dichten Wolken bedeckte Oberfläche sowie das Klima auf dem Planeten sammeln. Besonders interessiert sind die Wissenschaftler an der Stärke der auf der Venus herrschenden Winde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.463 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.410 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.3101 gehandelt, der Dollar zu 98,83 Rappen. Zum Wetter. Am Abend fällt zeitweise Regen, oberhalb von 1700 Metern Schnee. Morgen gibt es zunächst wieder sonnige Abschnitte, dann setzt von Westen erneut Regen ein. Dazu kommt kräftiger Westwind auf. Im Süden ist es bewölkt, ab und zu fällt etwas Regen. Die Höchsttemperatur liegt im ganzen Land bei 8 Grad. Am Donnerstag schneit es im Norden zeitweise bis in tiefe Lagen bei maximal 1 Grad. Im Süden scheint mit Nordwind oft die Sonne bei 10 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und so geht es hier weiter. Zunächst die Frage, was kann WikiLeaks noch mit einem Julian Assange im Gefängnis? Dann die PISA-Studie in der Perspektive von Isabel Chasso.
Ich muss sagen, was uns die Lehren aus PISA insgesamt bringen, sind heute fast zu wenig stichhaltig. Wir können die Schweiz nicht mit Korea vergleichen. Interessant im internationalen Kontext ist eigentlich die Schweiz zu vergleichen mit unseren Nachbarländern.
Und deshalb wollen die Kantone künftig weniger investieren in PISA. Ein Gespräch mit der Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz. Steuergeschenke an die Reichsten und gleichzeitig Bruch eines Wahlversprechens. Wir reden über den neuen Obama. Treten an Ort und doch ein bisschen ein Erfolg die Atomgespräche mit Iran. Arbeitslos, ausgesteuert und doch einen Job, ein Solidaritätsprojekt aus Genf. Und im Dossier die Begegnung mit dem Ur-Ur-Urenkel des letzten Dakota-Kriegshäuptlings, Henry Red Cloud, ist auch Solarunternehmer. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS, jetzt hier live oder aber ab 19 Uhr online unter echo.drs.ch. Das Internet-Enthüllungsportal WikiLeaks hat in den letzten Monaten alles gemacht, um die Mächtigen dieser Welt zu erzürnen. Es veröffentlichte Geheiminformationen über den Militäreinsatz in Irak und kompromittierende Kommentare von US-Diplomaten über Politiker aus aller Welt. Entsprechend gereizt reagierten die USA. Unter anderem wurde der Zugriff auf WikiLeaks Internetseite erschwert. Jetzt ist WikiLeaks Gründer Julian Assange, wie gehört in den Meldungen, in Haft. Wie steht WikiLeaks da bei all dem Gegenwind und mit ihrem Aushängeschild hinter Gittern? IT-Redaktor Reto Wittmer.
Vieles deutet darauf hin, dass es genau so weitergehen wird wie vorher, auch wenn in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, WikiLeaks sei hoffnungslos verloren nach der Deaktivierung der Internetadresse und den Schließungen der Spendekonten. Über Twitter jedenfalls haben die Aktivisten bereits angekündigt, dass sie heute Abend neue Botschaftsbriefe veröffentlichen werden, sogar mehr als sonst. In der Organisation hat Assange grosse Unterstützung. Die Mitarbeiter stärken ihm den Rücken, sogar jene, die sich in der Öffentlichkeit kritisch geäußert hatten über Assange und heute nicht mehr aktiv bei WikiLeaks mitarbeiten. Kritik an Assange gab es in letzter Zeit vor allem an seinem Drang, WikiLeaks als seine Ein-Mann-Show zu betrachten, mit sich als Star des neuen investigativen Journalismus, einer Rolle, in der er sich sichtlich wohlfühlt. Assange gleich WikiLeaks, das könnte durch seine Verhaftung Vergangenheit sein. Denn Assange kann zwar selber seine Arbeit an WikiLeaks weiterführen, solange er einen Internetanschluss hat. Schließlich ist WikiLeaks so organisiert, dass niemand fest installierte Büros benötigt. Aber Assange wird in nächster Zeit sicher vermehrt absorbiert sein mit seiner Verteidigung. Diese Tatsache könnten jene Mitarbeiter nutzen, die bis heute neben Assange wenig zu sagen hatten. Sie könnten die Gunst der Stunde nutzen und aus dem eher chaotischen Aktivistengrüppchen eine Gruppierung formen mit längst überfälligen und modernen Strukturen, mit zum Beispiel einem Krisenmanagement, das kommende Auseinandersetzungen mit Kritikern und dem immer weiter wachsenden Druck von außen besser begegnen kann, als dies bisher der Fall war. WikiLeaks wird also aus der Affäre Assange eher gestärkt hervorgehen als untergehen. Darauf deutet auch die steigende Anzahl von Personen hin, die WikiLeaks unterstützen, finanziell, technisch oder wie heute in der koordinierten Denial-of-Service-Aktion, die den Server von PostFinance lahmlegte, aus Protest auf die Schließung des Postkontos von Assange. Auf diesem Konto lagern rund 35.000 Euro, Geld, das nun eingesetzt werden soll für die Verteidigung von Assange. Im sozialen Netzwerk Facebook hat WikiLeaks schon fast 1 Million Anhänger und die Inhalte der WikiLeaks-Website sind derzeit schon auf mehr als 700 Rechnern gespiegelt. Das bedeutet, dass über 700 Mal eine Kopie der Website vorhanden ist. Dadurch ist der Zugang zu den Informationen auf WikiLeaks gesichert. Aus der Organisation wird eine Bewegung.
Die PISA-Studie, sie sorgte vor 9 Jahren für Irritation, besonders das schlechte Ergebnis von Schweizer Schülern beim Lesen. Nun ist die 4. PISA-Studie erschienen, wieder mit dem Schwerpunkt Lesen. Und die Schweiz hat nicht wesentlich besser abgeschnitten. Trotzdem zeigen die PISA-Zahlen, was sich in den letzten Jahren verbessert hat und wo die größten Mängel in der Schule sind. Zunächst die Fakten im Bericht von Caroline Arn.
Zufrieden oder besser erleichtert sind alle, die für die Volksschule verantwortlich sind. Lehrer, Bildungsdirektorinnen und Bildungsforscher. Urs Moser wertet die PISA-Resultate für die Schweiz aus und kommentiert die kaum besseren Leseresultate so.
Sie sind nicht ganz gleich geblieben. Der Mittelwert ist statistisch nicht signifikant gestiegen, aber bei den schwachen Leserinnen und Lesern konnten wir uns doch eben deutlich verbessern.
Deutlich, das heißt, statt 20% gibt es nur noch 17% ganz schwache Leser. Und diese immer noch 17% von Leseschwachen sind es denn auch, welche die Freude über die Resultate trüben. Denn Lesen gilt als Schlüsselkompetenz für alles andere. Verbessert hat sich aber das Lesen bei fremdsprachigen oder ausländischen Kindern, obwohl der Anteil von Kindern mit sogenanntem Migrationshintergrund sogar noch zugenommen hat. Ist dies etwas so, weil die heutigen Migranten besser qualifiziert sind? Urs Moser verneint.
Das hat nichts damit zu tun, dass wir vielleicht mehr deutschsprachige Migranten haben. Das haben wir selbstverständlich überprüft.
Der Unterschied zwischen fremdsprachigen und deutschsprachigen Kindern hat sich zwar etwas verkleinert. Dafür ist eine andere Schere noch weiter aufgegangen. Diejenige zwischen Knaben und Mädchen.
Da haben wir langsam ein Problem. Die Knaben lesen auch deutlich weniger gern. Sie lesen in ihrer Freizeit eben nahezu nicht.
Nicht einmal mehr Comics wie noch 9 Jahre zuvor. Urs Moser überraschte dieser Befund. Weniger Beat Witzemp vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.
Das hat sicher damit zu tun, dass seit 2000 die Computergames, die Multimedia-Welt farbiger, lauter, auch attraktiver geworden ist, vor allem für junge Männer. Das sind vor allem eben die jungen Männer, die halt eben lieber gamen als lesen.
Mit gravierenden Folgen, denn 17% der Schülerinnen und Schüler in der Schweiz sind praktisch Analphabeten, können zwar lesen, verstehen aber komplexere Texte nicht. Sie gehören zu einer Risikogruppe und würden
deswegen auch mit großer Wahrscheinlichkeit keine Berufslehre abschließen, dann können die eigentlich ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen. Das heißt, die liegen uns dann 40 Jahre auch auf den Sozialkosten.
PISA deckt also weiterhin große Mängel auf. PISA zeigt aber auch, welche Maßnahmen in den letzten 9 Jahren Wirkung gezeigt haben. Zum Beispiel Programme speziell für fremdsprachige Kinder. PISA beweist, dass mit einer höheren Lektionenzahl auch die Leistungen steigen. Dies hat man sowohl in der Mathematik wie auch in naturwissenschaftlichen Fächern festgestellt. Und schließlich, Kinder, die mehr als ein Jahr im Kindergarten waren, lesen besser. Stichwort Frühförderung.
Es braucht gute Tagesstrukturen in den Schulen, es braucht aber gute Krippenstrukturen schon vor der Schule und man muss eben auch diese Hausaufgabenförderung, diese Textförderung in der Schule, während der Schulzeit und dann danach professionalisieren, wenn wir wirklich an die Spitze kommen wollen in diesem Bereich.
Sagt Beat Zemp vom Lehrerverband. PISA war bisher das Maß der Dinge, wenn es um die Qualität von Bildung in der Schweiz ging. Dies soll sich nun ändern, hat die Konferenz der Erziehungsdirektoren beschlossen. Statt nur auf PISA soll vermehrt auf den Vergleich innerhalb der Schweiz gesetzt werden.
Die Schweizer Kantone wollen also, Caroline Ahren hat es gleich angetönt, künftig ihr Engagement bei PISA reduzieren. Die Stichprobe soll von 20.000 auf 5.000 Schüler reduziert werden und es soll weniger Geld ausgegeben werden. Das machte Isabelle Chasseau klar bei der Präsentation des PISA-Berichts. Darüber habe ich mit der Freiburger Staatsrätin und Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz gesprochen. Erste Frage an Madame Chasseau. Sind Sie zufrieden mit den leichten Fortschritten bei der Lesefähigkeit?
Ich bin zufrieden, aber ich juble nicht. Was können wir von den Resultaten von heute mitnehmen? In der Mathematik gehören wir zu den Spitzennationen. Wir sind gut in diesen Leistungen. Zu den wissenschaftlichen Fächern sind wir gut, noch gut, aber immerhin gut. Und bei den Leseleistungen, wir sind besser geworden. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Und deshalb ist Jubel nicht angebracht.
Bleiben wir beim Thema Lesefähigkeit eben, weil das war ja auch ein Schwerpunkt jetzt in dieser Studie. Wenn ich die Punktezahlen da anschaue, man hat 7 Punkte zugelegt auf 501. Spitzenreiter Südkorea hat fast 540 Punkte. Das kann ja wirklich nicht reichen angesichts der großen Investitionen, die man gemacht hat mit Lesenächten, mit Ausbau von Bibliotheken und so weiter.
Ich finde, man sollte die Vergleiche machen, die eigentlich auch zu Teil Sinn machen. Korea ist eine der neuen Nationen, die bei OECD zusammengekommen ist. Man soll auch die Kontexte anschauen, die soziale Kontexte anschauen, die demografische Kontexte anschauen. Alle unsere Nachbarländer, und das sind die Vergleiche, die wir zu Teil machen sollten, sind außer Deutschland zurückgegangen. Natürlich haben wir einen großen Effort gemacht. Aber dieser Effort hat auch Früchte getragen. Das heißt, wir müssen noch weitergehen, aber der Weg ist eben richtig.
Weitergehen, sagen Sie, Finnland zum Beispiel, um mit einem europäischen Land zu vergleichen, ist der Spitzenreiter. Wir haben doppelt so viele leseschwache Schüler und Schülerinnen wie Finnland. Müsste das Ziel nicht sein, dahin zu kommen, wo Finnland ist?
Natürlich ist das Ziel, unter den Besten zu kommen mit Finnland. Nun möchte ich einen wichtigen Unterschied zwischen Finnland und der Schweiz aufzeigen. Finnland hat unter 3% fremdsprachigen Kindern in den Schulen. Die Schweiz hat bei weniger als 24% fremdsprachigen Kindern. Das sozioökonomische Niveau ist gleicher in der finnischen Gesellschaft. Wir haben größere Unterschiede unter dem sozioökonomischen Niveau in der Schweiz und wir wissen, dass es eine Rolle spielt für die Resultate der Schule. Leider noch eine zu große Rolle und daran müssen wir arbeiten.
Eben, da ist ein enger Zusammenhang, also sozioökonomischer Hintergrund der Schüler und die Lesefähigkeiten. Daran hat sich auch nichts verändert, weder in der Schweiz noch in den anderen Ländern. Und interessant in diesem Zusammenhang auch die Wirkung von vorschulischem Unterricht, Kindergartenunterricht. Heißt das nicht, man müsste das verstärken, vermehrt hier investieren?
Ja, das zeigt auch eigentlich einen Maßnahmenplan, dass die Kantone schon Jahre 2003 zusammen eigentlich entschieden haben und auch den Weg, den wir zu Teil gegangen sind. Ich möchte eben an Hamos Konkordat 2 Jahre Kindergarten erinnern. Das ist natürlich der Weg, wo wir gehen sollten. Die PISA-Studie zeigt, ein Kind, das mehr als 1 Jahr Kindergarten geht, hat bessere Leistungen als das Kind, das nur 1 Jahr oder überhaupt nicht im Kindergarten war.
Jetzt wollen Sie bzw. die EDK, die Sie präsidieren, das Engagement bei PISA verkleinern. Kein Kantonsvergleich mehr, die Anzahl der Schüler, die da mit einbezogen werden, reduzieren, Gelder streichen heißt das auch. Kann ich daraus schließen, PISA ist eigentlich gar nicht so wichtig für die Schweizer Bildungspolitik?
Nein, wir wollen nicht weniger PISA, wir wollen eigentlich mehr Elemente berücksichtigen können.
Sie sagen, wir wollen nicht weniger PISA, aber der Kantonsvergleich zum Beispiel, den wollen Sie nicht mehr. Man streicht eben die Basis der Schüler, das ist doch weniger PISA.
Das ist nicht weniger PISA, weil der Kantonsvergleich, den wir jetzt haben bei PISA, ist ein Kantonsvergleich, wo nicht alle Kantone mitmachen. Diesen Vergleich werden wir herstellen bei Bildungsmonitoring, wo alle 26 Kantone da mitmachen werden. Und ich muss sagen, was uns die Lehren aus PISA insgesamt bringen, sind heute fast zu wenig stichhaltig. Wir können die Schweiz nicht mit Korea vergleichen. Interessant im internationalen Kontext ist eigentlich die Schweiz zu vergleichen mit unseren Nachbarländern.
Da höre ich eine Art, leise, ich sag's jetzt mal so, Enttäuschung heraus über das, was PISA gebracht hat, wenn Sie sagen, man vergleicht da mit falschen Ländern in Anführungs- und Schlussstrichen.
Ich sage nicht, man vergleicht mit falschen Ländern. Ich sage einfach, ich kann mir nicht erklären, wieso Ländern auf einmal so rasch aufsteigen oder auf einmal so runtergebracht werden. Ich denke an unser Nachbarland Österreich. Und ich bin eigentlich Staatsrätin schon seit 10 Jahren. Das heißt, ich habe die drei eigentlich PISA 2000, 2003, 2006 und dann die nächste, hoffentlich werde ich auch noch dabei sein. Und ich habe den Eindruck, es dreht sich jetzt bei PISA immer um dieselben Fragen. Dass das sozioökonomische Niveau der Eltern eine Rolle spielt, das wissen wir. Dass die Kinder mit Migrationshintergrund auch einen schwierigen Stand haben, das ist jedem auch klar, weil er muss ja eine zweite Sprache in der Schule lernen. Und wir wissen, Gott sei Dank, dass wir uns auch verbessern können in dieser Hinsicht. Deshalb, ich denke, wir müssen international weitermachen, aber ich möchte nicht investieren in eigentlich interkantonalen Vergleiche, die uns da nicht weiterbringen als der internationalen Vergleich als solcher.
Das war Isabelle Chasseau, Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz über die neueste PISA-Studie. Hier im Echo der Zeit geht es mit diesen Themen weiter. Gespräche über Gespräche, die Verhandlungen mit Iran zum Atomprogramm, ausgesteuerte Arbeitslose, ein Solidaritätsprojekt in Genf und Klimapionier in der unendlichen Weite der Prärie von Süd-Dakota. Und auch bereits im nächsten Beitrag gehen wir in die USA. Es ist der erste große überparteiliche Kompromiss in der zweijährigen Amtszeit von Präsident Obama. Allerdings, er wurde aus der Not geboren, einen Monat nach der schweren Niederlage bei den Zwischenwahlen. Barack Obama bricht mit dem Kompromiss ein Wahlversprechen. Er macht nämlich Steuergeschenke an die Reichsten, um die Mittelklasse zu schonen und um die Unterstützung für Langzeitarbeitslose zu verlängern. Die Kritik im eigenen Lager ist laut und noch haben die demokratischen Abgeordneten dem Kompromiss nicht zugestimmt. Unser Korrespondent Peter Vögeli hat mit William Galston über den neuen Obama gesprochen. Galston war Berater von Präsident Clinton.
Als Einknicken von Präsident Obama wird der gestrige Kompromiss oft beschrieben und die demokratische Basis spuckt Gift und Galle gegen einen zu weichen Präsidenten, ja sogar die Zustimmung der Demokraten im Kongress wird in Frage gestellt. Obamas Change bedeutet nicht mehr Wandel, sondern bestenfalls noch politisches Klein- und Wechselgeld, spotten manche. William Galston sieht das anders.
No, change need not be measured in nickels and dimes.
Galston war innenpolitischer Berater von Präsident Clinton im Weißen Haus Mitte der 90er Jahre, als Clinton in einer ähnlichen Situation wie Obama heute war und erfolgreich mit und gegen die republikanische Mehrheit regierte und danach auch wiedergewählt wurde. Change müsse nicht politisches Kleingeld sein. Obama habe noch immer eine Zustimmungsrate von 47%, mehr als Bill Clinton und Ronald Reagan nach ihren Niederlagen bei den Kongresszwischenwahlen. Obama habe sich immer als überparteilicher Präsident gesehen und sei auch deshalb gewählt worden. Nun könne er diese Rolle besser ausfüllen und die Amerikaner hofften darauf.
Because that is one of the principal reasons why he was elected president. And it's one of the principal disappointments of the American people after the first 2 years of his presidency. But people have not lost hope that he will be able to achieve that.
Obama habe die Chance, als Reformer in die Geschichte einzugehen, einerseits als Sanierer der Finanzen, andererseits als Reformer der Wirtschaft, die nicht länger auf Pump und durch Konsum leben könne. Galston sieht Milliarden von privatem Kapital, das nur auf eine günstige Investitionsgelegenheit warte, zum Beispiel in der Infrastruktur. Gleichzeitig seien Millionen Menschen ohne Arbeit und der Präsident könne diese beiden Stränge verknüpfen.
There are trillions of dollars of private capital sitting on the sidelines. There are millions of Americans out of work who want to work. The president has an opportunity to connect those dots, as we say.
Präsident Obama hat gestern in einer Rede über die Wirtschaft genau dieses Thema aufgegriffen. Wir stehen vor einem Sputnik-Moment, rief er und spielte auf das Jahr 1957 an, als die Sowjets ein schockiertes Amerika überrundeten und den ersten Satelliten ins Weltall schossen.
This is truly going to be our Sputnik moment. We need a commitment to innovation that we haven't seen since President Kennedy challenged us to go to the moon.
Wir brauchen einen Innovationsschub wie damals, als Präsident Kennedy die bemannte Raumfahrt zum Mond ausrief, sagte Obama. China habe 10.000 Kilometer Schienen für Hochgeschwindigkeitszüge, die USA gerade mal 400. Chinas Züge hätten Spitzengeschwindigkeiten von über 300 Kilometer die Stunde und bei den amerikanischen wisse man nicht, wie schnell sie überhaupt fahren könnten.
And I don't know how fast our trains are going.
William Galston ist nicht pessimistisch, das Spiel sei noch nicht entschieden. Es gehe jetzt darum, die Konjunktur maßvoll zu fördern und kurzfristig sogar ein größeres Defizit in Kauf zu nehmen, wie jetzt geschehen, denn der gestrige Kompromiss kostet angeblich über 700 Milliarden Dollar und ist nicht gegenfinanziert. Eine Revolte der Demokraten im Kongress hält Galston für nicht wahrscheinlich.
In the end, I think the president and the Republicans will get what they want, because there's no serious alternative.
Es werde zwar zahlreiche demokratische Neinstimmen geben, aber am Ende würden sich der Präsident und die Republikaner durchsetzen, denn Steuererhöhungen für alle seien keine Alternative.
Die Erwartungen waren gering, hatte doch Iran im Vorfeld Unnachgiebigkeit markiert. Und so brachten die zweitägigen Atomgespräche mit Iran in Genf denn auch keine konkreten Ergebnisse. Aber die Teilnehmer haben sich darauf geeinigt, Gespräche weiterzuführen. Das wird als Erfolg gesehen. An den Verhandlungen waren Delegierte aus dem Iran, den USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland beteiligt. Isabel Jacobi hat unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger im Flughafen in Dubai erreicht und ihn gefragt, ob sich Iran in den Gesprächen denn nun geöffnet habe.
In der Sache hat sich während dieser eineinhalb Tage in Genf überhaupt keine Bewegung ergeben. Man ist im Grunde genommen weniger weit als vor 14 Monaten in Genf, als der Iran zumindest andeutete, dass man zum Beispiel über die Urananreicherung im Ausland und den Rückimport dieses angereicherten Urans reden könne. Also man ist hinter diesem Punkt eigentlich zurück. Was aber passiert ist immerhin, dass die Iraner überhaupt wieder nach langer Pause über ihr Atomprogramm bereit waren zu reden.
Erwartet die internationale Gemeinschaft denn überhaupt, dass Iran sich bewegt, oder hat man sich nicht längst damit abgefunden, dass eben Iran Uran anreichert, respektive an einer Atombombe baut?
Ich glaube, die internationale Gemeinschaft, die geht davon aus, dass das Regime in Teheran sehr, sehr schwer davon abzubringen ist, sein Atomprogramm weiter zu verfolgen. Aber in der Sache damit abgefunden hat man sich natürlich nicht. Es ist für viele Länder, allen voran natürlich für Israel, aber auch für die benachbarten Golfstaaten, eine unerträgliche Idee, hier in der Gegend eine weitere Macht zu haben, die Atombomben besitzt oder zumindest an der Schwelle ist, sie ganz kurzfristig herstellen zu können. Also man hat sehr geringe Hoffnungen auf ein Einlenken des Irans, aber auf der anderen Seite ist man doch nicht bereit zu akzeptieren, dass der Iran zu einer militärischen Atommacht wird.
Und das haben ja auch die WikiLeaks gezeigt.
Genau, also dort hat man gesehen, dass der Unmut in den Golfstaaten sehr, sehr stark gewachsen ist und mittlerweile wahrscheinlich bei manchen Herrschern hier in der Gegend sogar Militärschläge gegen den Iran für akzeptabel gehalten würden.
EU-Außenministerin Catherine Ashton, die Verhandlungen mit Iran geführt hat, kam trotzdem zu einer recht positiven Bilanz. Ist das reine Rhetorik?
Es ist ein bisschen mehr als Rhetorik. Catherine Ashton ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass man möglicherweise nicht mal substanziell über das Thema reden würde. Das hat man zumindest getan, wenn auch völlig ohne Ergebnisse. Und sie wird zumindest in Rechnung stellen, dass dadurch, dass nun eine Art Verhandlungsprozess möglicherweise in Gang kommt, dass ein bisschen Zeit gewonnen wird, dass das Fenster für Verhandlungen noch offen ist und dass nicht wieder durchaus zu befürchten wäre, der nächste Schritt gleich militärische Angriffe auf das iranische Atomprogramm sein würden. Also gemessen an den sehr, sehr bescheidenen Erwartungen kommt Frau Ashton wahrscheinlich zu einer halbwegs positiven Beurteilung.
Und wie konkret sollen nun diese Verhandlungen weitergehen?
Man hat heute in Genf gesagt, dass man sich wieder treffen will. Genannt wurde als Termin der Januar oder Februar und das war vermutlich in der Türkei. Die Türkei ist ein Land, das enge und gute Beziehungen zum Iran pflegt. Und die Hoffnung ist natürlich und auch die Bedingung eigentlich, dass zumindest in dieser nächsten Gesprächsrunde dann auch in der Sache Fortschritte gemacht werden. Man kann sagen, Genf waren jetzt 1,5 Tage Gespräche über Gespräche, wenn man so will, in der Diplomatensprache ausgedrückt. Aber in der Türkei muss es dann zur Sache gehen. Und das würde dann heißen, dass in irgendeinem Bereich, eben beispielsweise bei der Auslagerung von der Urananreicherung der Iran, zumindest minimale Zugeständnisse machen würde, damit dieser Gesprächsprozess fortgeht.
Fredrik Steiger über die Iran-Gespräche in Genf. Isabel Jacobi hat mit ihm gesprochen. Im November ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz gestiegen. Was dabei oft vergessen geht, jeden Monat werden auch Tausende nach längerer Arbeitslosigkeit ausgesteuert, verlieren also den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Der Kanton Genf bietet zusammen mit wohltätigen Organisationen diesen Leuten sogenannte Solidaritätsjobs an. In Garouge beispielsweise arbeitet die Organisation Partage für die städtische Kehrichtabfuhr. Ausgesteuerte Arbeitslose sammeln täglich mit Elektrovelos mehrere Tonnen Abfall ein. Die Reportage von Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Der Portugiese Arthur Marques fährt ins Vieux Garouge in die Altstadt. Sein Velo hält neben einem kleinen Abfallhaufen. Der 34-Jährige wirft die Säcke auf seinen Anhänger. 250 Kilo kann er laden. Das Strampeln ist auch mit Hilfe eines Elektromotors noch anstrengend genug. Der Portugiese kam vor 6 Jahren in die Schweiz, arbeitete auf dem Bau, verlor den Job und ist seither arbeitslos. Arbeitslosengeld bekommt er nicht mehr. Seit einem Jahr ist er von der gemeinnützigen Organisation Partage angestellt und sammelt Müll ein. Es handelt sich um einen sogenannten Solidaritätsjob. Das Prinzip: Partage stellt einen ausgesteuerten Arbeitslosen fest an und zahlt einen Teil des Lohnes. Den Rest übernimmt der Staat. Der Monatslohn von Arthur Marques beträgt so 3.000 Franken. Da bleibt am Ende nicht viel übrig, sagt er. Allein die Wohnung kostet 1.000 Franken. Seine Familie, die Frau und 2 Kinder, leben in Portugal. Arthur Marques will sie in die Schweiz holen. Doch dazu braucht er einen Job, bei dem er mehr verdient. Er wolle sein Französisch verbessern und dann versuchen, eine Stelle in einer Sicherheitsfirma zu bekommen. Auch sein Arbeitskollege Jean-Claude Dölle möchte nicht ewig Müll einsammeln. Der Schweizer, der zuvor in der Telekommunikationsbranche arbeitete, hat jedoch wenig Hoffnung. Er ist bereits 57-jährig.
Ouais, c'est le but, mais j'ai peu d'espoir, hein? Peu d'espoir.
Zurück in den Werk- und Lagerhallen von Partage werfen die beiden den Müll in einen Container. Täglich sind 8 Leute im Einsatz. Mit den Velos sammeln sie so viel Müll ein wie 2 Lastwagen, rund 6 Tonnen. Die Zusammenarbeit mit Partage habe mehrere Vorteile, erklärt Daniel Gagliardelli, Chef der städtischen Müllabfuhr. Die Gassen der Altstadt seien sauberer, weil der Müll täglich entsorgt werde. Zudem seien die Velos viel umweltfreundlicher und leiser als ihre Lastwagen.
Nos camions ne rentrent plus dans ce centre de Carouge. On a évité quand même de polluer ce centre.
Er sei sehr zufrieden, betont Daniel Gagliardelli. Der Beweis: vor 4 Monaten habe er einen Mitarbeiter von Partage fest bei sich in der Müllabfuhr angestellt.
Et le but pour 2011 d'engager encore un, éventuellement deux.
Und nächstes Jahr sollen noch 1 bis 2 weitere Anstellungen folgen. Das wäre eigentlich das Ziel, erklärt Eric Etienne, Direktor der Abteilung Solidaritätsjobs beim Kanton Genf.
Les gens reprennent confiance en eux, retrouvent leur marque, réapprennent des choses, font de la formation et se préparent à une réinsertion professionnelle.
Die Leute sollen Vertrauen gewinnen, sich weiterbilden und wieder auf dem freien Arbeitsmarkt Fuß fassen. Noch beträgt die Erfolgsquote erst etwa 10%. Das bei insgesamt 450 Solidaritätsjobs. Nicht nur in der Müllabfuhr, sondern in vielen unterschiedlichen Branchen. Der Kanton Genf hat dieses System vor 3 Jahren eingeführt. Mittelfristig sollen 1000 Jobs angeboten werden. Der Kanton lässt sich dies einiges kosten. 50 Millionen Franken. Kein anderer Kanton gebe für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit so viel Geld aus wie Genf, sagt Eric Etienne.
C'est une tradition genevoise, assez humanitaire.
Genf habe eine humanitäre Tradition, sagt er. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen. Während beispielsweise viele Kantone Asylsuchende bloß mit der Pauschale der Eidgenossenschaft entschädigen, gibt Genf zusätzlich mehrere Millionen Franken aus. Und auch die außerschulische Kinderbetreuung lässt sich der Kanton jährlich 40 Millionen Franken kosten. So viel Sozialstaat hat seinen Preis. Die Steuerbelastung in Genf ist hoch.
Die Reportage aus Garouge von Patrick Mühlhauser. Viele Ureinwohner in den USA leben in elenden Verhältnissen. Auch die Oglala Lakota im Pine Ridge Reservat in Süd-Dakota. Die Einkünfte sind spärlich und die Heizkosten hoch, denn die Winter sind bitterkalt und die Häuser schlecht isoliert. Hier setzt sich Henry Red Cloud an. Vor 6 Jahren gründete der heute 51-jährige Unternehmer die Lakota Solar Enterprises, die erste von Indianern geführte Firma im Alternativ-Energiesektor. Lakota Solar stellt einfache Heizsysteme auf Sonnenenergiebasis her und installierte bisher rund 1000 dieser Anlagen in Reservaten. Max Ackermann stellt in unserer Serie Klimapioniere Henry Red Cloud und sein Unternehmen vor.
Die Prärie ist weit und windig und auf den ersten Blick fast unbewohnt. Meilenweit nur windgepeitschtes Präriegras. Das Pine Ridge Reservat der Oglala Lakota ist zwar nur noch einen winzigen Bruchteil so groß wie die einzigen Jagdgründe der Ureinwohner Nordamerikas, doch gemessen an Schweizer Verhältnissen immer noch riesig. Eine Fläche größer als die Romandie für gerade mal etwa 30.000 Menschen. Hier jemanden zu finden, ist gar nicht so einfach. Das Handy hat keine Verbindung, das Navigationsgerät ist nutzlos, weil es im Reservat keine Straßennamen gibt. Und die wenigen Menschen, die ich antreffe, sind auch keine große Hilfe.
Oh no. And I don't live there, I live here. Oh, I see. It's this guy's that live here.
Yeah. Alle sind nett, aber niemand kennt Henry.
One of my sisters.
Okay.
So if you go in there, they'll probably tell you.
All right.
Doch irgendwann finde ich den Solarunternehmer Henry Red Cloud und sein Zentrum für erneuerbare Energien dann doch.
Hey, Max, you made it. You got lost in Indian country.
How are you?
Good, good.
Etwas außerhalb des Weilers Payabia hat Henry Red Cloud seine Zelte aufgeschlagen, oder besser ein Zelt, ein Tipi, neben einer Rundhütte aus Stroh und Lehm, neben mehreren mobilen Fertighäusern, in denen die Großfamilie Red Cloud hauptsächlich wohnt, und neben einer hangarähnlichen Halle, die Werkstatt der Lakota Solar Enterprises. Hier stellen der 51-jährige Henry Red Cloud, seine Söhne Silas und Avery und wenn die Geschäfte gut laufen, bis zu 7 weitere Angestellte Solarheizsysteme her.
We're building solar air heaters today. We're manufacturing here in Red Cloud, Lakota Solar.
Es sind verhältnismäßig einfache Heizungen. Ein 1,20 Meter auf 2,40 großes Solarpanel fängt die Sonnenenergie ein, heizt die Luft in einem geschlossenen System auf und ein Gebläse verteilt sie im Haus. Super praktisch hier in der Prärie mit den zwar sonnigen, aber bitterkalten Wintern. Die billigen Fertighäuser im Reservat sind miserabel isoliert, Brennholz ist rar, Propangas teuer, Solarheizungen wären eine ideale Alternative. Und wenn sie vor Ort hergestellt werden, schafft dies auch dringend benötigte Arbeitsplätze.
As you can see, we do everything here at the shop, the complete manufacturing. So we look at it as jobs.
85% beträgt die Arbeitslosenrate im Pine Ridge Reservat. Jede und jeder zweite Lakota lebt unter der Armutsgrenze. Viele müssen im Winter wählen zwischen einer warmen Mahlzeit und einer warmen Wohnung. Sinnvolle Jobs brauchen die Lakota am allermeisten und eine anständige Heizung kommt gleich danach. Ein verantwortungsvoller Führer müsse seinem Volk geben, was es brauche, sagt Henry Red Cloud. Das hätten die großen Häuptlinge der Lakota früher so gemacht und das versuche er heute auch wieder.
Just like they did, you know, 200 years ago, brought in, you know, buffalo, we'll bring resources and...
Nicht mehr Bisons seien heute aber die wichtigste Ressource, sondern alternative Energieformen. Wind, Erdwärme, Sonne, eine nachhaltige Lebensweise, das verstünden die Lakotas.
A sustainable way of living, which natives understand.
Henry Red Cloud bezeichnet sich als Krieger des 21. Jahrhunderts. Da ist gewiss etwas Koketterie dabei und Sozialromantik, aber auch viel Stolz auf eine große Geschichte. Henry ist der Ur-Ur-Urenkel des letzten Kriegshäuptlings der Lakota, des großen Chief Red Cloud.
I'm a direct descendant of Mechbialuta Tunkashila Red Cloud, grandfather Red Cloud. I'm the fifth direct descendant.
Red Cloud hatte 1868 den Vertrag von Fort Laramie mit unterzeichnet. Darin wurde den Ureinwohnern ein großes Stammesgebiet auf alle Zeiten zugesichert, inklusive der den Indianern heiligen Black Hills. Wenige Jahre später fand man dort Gold. Die Weißen brachen den Vertrag, die Roten wurden in Restreservate gepfercht. Chief Red Cloud starb 1909 in der Pine Ridge Reservation. Das ist Henry Red Cloud, letzten September in New York. Eben hat er den Nuclear Free Future Award erhalten, den Preis für eine atomfreie Zukunft. Zur Feier des Tages beschwört er singend die Verbundenheit aller Lebewesen miteinander. Seine langen schwarzen Haare hat er zu zwei Zöpfen geflochten und mit einer Adlerfeder geschmückt. Ein Tribut an die Tradition, aber auch geschicktes Marketing. Der Solarunternehmer weiß, was seine Geldgeber gerne sehen. Red Cloud arbeitet mit verschiedenen Umweltorganisationen zusammen und profitiert auch von Staatshilfe. Ohne solche Unterstützung wäre das Solarprojekt im Pine Ridge Reservat undenkbar. Viel zu schwach ist hier die wirtschaftliche Basis. Sämtliche bisher rund 1000 verkauften Solarheizanlagen wurden denn auch von Hilfsorganisationen bezahlt und dann verschenkt. Auch die Familie von Noah Kills the Enemy at Night kriegte die neue Heizung gratis und kann jetzt beträchtlich an Heizkosten sparen.
Ja, you could, yeah, gives heat in the winter, it's pretty good. Save propane money and stuff.
Bloß wenn der elektrische Strom ausfällt, und das geschieht sehr oft hier in Pine Ridge, läuft auch die Solarheizung nicht mehr. Das Gebläse braucht nämlich ein bisschen Strom.
If they run out of electricity in the winter, how's it gonna run too? Because it's electric operated and stuff.
Das ist ein konkretes Problem. Ein anderes ist die Nachlässigkeit vieler Benutzer und auch die Unerfahrenheit mit technischen Geräten. Henry Red Cloud stellt deshalb nicht nur Solaranlagen her, sondern bildet auch junge Lakotas aus, damit sie die Systeme installieren und warten können.
This is our facility for students to come stay.
Bis zu 14 junge Indianer können im Red Cloud Renewable Energy Center übernachten, wenn sie hier einen 10-tägigen Kurs besuchen.
We was able to run 54 students through our program, get, you know, certified in.
54 Schüler haben die Ausbildung bereits abgeschlossen und tragen jetzt Henrys Ideen über Pine Ridge hinaus. Immer häufiger sieht man auch in anderen Indianerreservaten Solaranlagen vor den Häusern. Darauf ist Henry stolz und er ist auch froh für seine 6 Kinder und die bis jetzt 9 Enkel. Dieser 7. Generation nach Chief Red Cloud hatte der alte Häuptling vor 150 Jahren eine rosige Zukunft prophezeit. Sie werde wieder ein Leben in Einklang mit der Natur führen können.
Seven generation will be living once again in harmony, balance, sustainability, all of this stuff, how they did before, how they lived before.
Vieles davon im Pine Ridge Reservat allerdings noch nicht zu spüren. Im Gegenteil, ein Lakota-Kind, das heute hier geboren wird, hat extrem viel schlechtere Startbedingungen als andere Kinder in den USA. Und Unternehmen wie Henry Red Cloud Solarwerkstatt sind deprimierend seltene Erfolgsgeschichten. Vielleicht aber sind sie doch so etwas wie der Anfang einer endlich etwas besseren Zukunft.
There's plenty of work for us.
Er jedenfalls habe alle Hände voll zu tun, lacht Solarunternehmer und Lakota-Aktivist Henry Red Cloud. Mehr als genug Arbeit für 7 weitere Generationen.
We're looking forward to working, staying busy from now until the next 7 generation.
Die Reportage von Max Ackermann aus dem Pine Ridge Reservat in Süd-Dakota. Mit diesem Lachen von Henry Red Cloud sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Thomas Kürtenzi. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.